Ja, seid alle ganz herzlich willkommen. Wir haben uns hier versammelt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Weil wir zu diesem gehören, gibt es diese Gemeinde. Weil wir zu diesem gehören, kommen wir hier zusammen, um ihm nahe zu sein, auf das zu hören, was er uns vielleicht sagen will, um ihn einfach sprechen zu lassen durch seinen Geist, durch diese leise Stimme. Das Anspiel will ich nicht weiter kommentieren. Den Text habt ihr gehört, Lukas 17, ab Vers 11. Jesus heilt 10 Aussätzige, heißt es dazu. Es fängt an, auf dem Weg nach Jerusalem kam Jesus durch ein Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Dieses Grenzgebiet zwischen Samarien und Galiläa, das ist so ein Streifen, der ist zwischen 1 und 10 Kilometer breit. Wir kennen das so ein bisschen, so ein Grenzstreifen. Ist gerade mal etwas mehr als 20 Jahre her, vielleicht 22, da hatten wir auch so einen Grenzstreifen in der Nähe. Wüstes Gebiet, eine Art Niemandsland. Man könnte sich jetzt fragen, warum eigentlich? Warum gab es so eine Grenze? Eigentlich ist das doch ein Land, so wie wir es heute kennen, gehört das alles irgendwie zusammen. Und wenn Jesus von Galiläa kam und Richtung Jerusalem zog, wieso Grenzgebiet? Warum ist da sowas wie Niemandsland? Interessanterweise ist das so die Gegend, wo erst dieser Stamm Issachar oder Issachar, wie auch immer man das ausspricht, also ein israelitischer Stamm gesiedelt hatte, der irgendwie später kaum noch erwähnt wird. Und auch Manasse ist an dieser Ecke gewesen. Und auch Manasse hört man eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Man kennt Juda, man kennt vielleicht noch ein paar andere, Ruben, Gad. Aber Manasse, Issachar, was ist das? Sehr merkwürdig. Vielleicht ist da einer der Hintergründe, warum das jetzt Grenzgebiet ist, warum das jetzt Niemandsland geworden ist. Eine Art Öde. Issachar, das war jener Stamm, der einen merkwürdigen Segen bekam von dem Stammvater. Der Segen fiel so aus, dass es hieß, ich muss es lesen, das ist nämlich in 3. Mose. Also der Segen fiel aus, dass Issachar letztendlich sich beugen muss unter seine Wünsche und schwer daran zu tragen haben wird. Issachar fällt irgendwann nicht mehr auf, geht nicht mehr in die Geschichte ein. Mit Issachar passiert nichts mehr. Vielleicht ist das so der Hintergrund, warum hier ein Gebiet sowas wie ein Niemandsland geworden ist, ein Grenzstreifen, wo es eigentlich nicht ganz verwunderlich ist, dass Jesus hier auf Aussätzige trifft. Ihr wisst, Aussätzige waren zu jener Zeit die Leute, die schwer krank waren, irgendeine Hautkrankheit hatten, vielleicht aber auch, das nimmt man zumindest an, so schlimme Krankheiten wie Lepra, die ja lange Zeit überhaupt nicht behandelbar und auch nicht heilbar waren. Die Aussätzigen, die hatten ein schweres Los. Die mussten zerrissene Kleider tragen, die mussten ihr Haar ungepflegt hängen lassen, die mussten den Bart verhüllen. Und jeden, der ihnen begegnet, mussten sie warnen mit dem Ruf unrein, unrein. Sie mussten sozusagen eine Alarmanlage lostreten, selber die Alarmanlage sein. Und das war ganz besonders hart, sie sollten sich abgesondert halten und außerhalb des Lagers aufhalten. Des Lagers ist klar, als Israel noch umhergezogen ist und Lager aufgeschlagen hat, sollten diese außerhalb des Lagers wohnen und leben. Hier, kein Wunder, leben sie in diesem Grenzgebiet. Als sie nun Jesus dort sehen, das lesen wir weiter in dem Text, blieben sie in gehörigem Abstand stehen. Sie verhalten sich nicht ungebührlich eigentlich. Also im Vergleich zu anderen, die immer ankamen, wenn Jesus irgendwo in der Nähe waren und die Nähe suchten, bleiben sie in ihrer ihnen auferlegten Distanz und eben in gehörigem Abstand. Hier spüren wir natürlich auch großen Respekt. Das ist in Ordnung. Obwohl jeder, der Jesus kennengelernt hat, wissen darf und weiß, dass Jesus mit Respektlosigkeit ganz gut umgehen kann. Es ist bisher noch nirgendwo aufgezeichnet, dass er deswegen Menschen weggeschickt hätte, weil sie respektlos oder vielleicht ungebührlich waren. Wir lesen sowohl im Matthäusevangelium als auch im Markus, als auch in dem Lukas Kapitel 5, also weiter vorne, dass Jesus bei dem Aussätzigen, der zu ihm kommt und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen, sich erbarmt und ihn anrührt. Der ist nicht in Entfernung stehen geblieben, der ist so richtig an ihn rangegangen. Und trotzdem und unabhängig davon erbarmt sich Jesus. Und wir lesen weiter, sie riefen laut, in gehörigem Abstand sind sie stehen geblieben, sie liefen laut Was riefen sie nochmal? Was haben die jetzt gerufen? Lena, weißt du es noch? Nee, als sie Jesus da sehen und in gehörigem Abstand stehen bleiben, rufen sie was anderes. Oder wer weiß es sonst von den Kindern und Jugendlichen? Mal die, die heute hier so schön mithelfen. Also, sie rufen, Herr, hab Erbarmen mit uns. Oder Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Also das ist ja schon wieder nicht so, wie sie es eigentlich sollten. Ist ja jetzt, das ist ja biblisch gewesen, ne? Also das waren ja die Gesetze von Mose, dass sie das so tun sollten. Jetzt rufen die hier tatsächlich schon was anderes und das ist erstmal völlig gut. Rufen ist gut. Ne? Hat einer von euch schon mal so im Stillen gerufen? Ja? Und wie klappt das so? Ich meine, bringt das was? Hört da jemand mit? Also ganz die Begeisterung sehe ich hier nicht. Und das ist auch mein persönlicher Eindruck und mein Rat an euch. Habt überhaupt keine Scheu. Ja. Klar, die 10 Aussätzigen kann man jetzt sagen, ja, die haben ja nichts zu verlieren, aber hallo, wir sind doch auch manchmal in Situationen, wo wir nichts zu verlieren haben. Wir sind manchmal viel zu scheu. Jesus, Herr, erbarme dich! Versucht es mal. Wenn ihr euch nicht traut, erstmal allein, vielleicht unter einer lauten Brücke oder was weiß ich, unter der Dusche, keine Ahnung, macht es einfach. Es tut gut. Und manches muss raus. Ich versuche immer, euch zu ermutigen, betet laut, ruft laut, es ist okay. Wir haben nichts zu verbergen und manchmal haben wir nichts zu verlieren. Und dann sollten wir unsere Scheu überwinden. Da sind wir, glaube ich, in Deutschland ein bisschen kühler, nüchterner, vernünftiger. Aber die machen es richtig, weil klar, was haben sie auch für eine Chance? Sie müssen im Abstand stehen bleiben. Ich weiß nicht, wie viel die Distanz war, aber da kann man natürlich so im Stillen denken, oh, das ist ja Jesus, der weiß ja alles, der kennt ja jeden Gedanken. Funktioniert schlecht. Und es ist auch gut, wenn man klar adressiert, was will man. Als Bartimäus, der Blinde, zu Jesus ruft, und daher kennen wir auch dieses Jesus, du Sohn Davids, sagt Bartimäus, erbarme dich, hilf mir. Und die Leute sagen, das gehört sich doch nicht. Macht man doch nicht. Ist doch Jesus, der hat doch einen ganz großen Auftrag. Und Jesus geht auf ihn ein und sagt, was sagt er? Was willst du, dass ich dir tue? Er sagt nicht von vornherein, ich weiß ja, du bist blind, du willst sehen, alles klar, geh hin oder was weiß ich. Nein, er fragt ihn und so. Und da wird klar, manchmal muss man rauskommen mit dem, was man will. Ja? Die sagen ganz klar, erbarme dich unser. Natürlich in dem Moment weiß Jesus, was Sache ist. Und was sagt er? Ich frage dich nicht mehr, Lena. Oder weißt du es? Darfst sagen. Ich habe ja den Text hier, ich habe ja den Vorteil. Okay, das ist auch gemein. Jesus befahl ihnen. Sehr interessant, ne? Also das liest man ja nicht permanent so. Also es gibt kein Schema, wo das immer so abgeht, ne? Dann sagt der eine das und dann macht Jesus das. Das ist so immer das Gleiche. Nein, manchmal berührt Jesus denjenigen. Zum Beispiel bei dem einen Aussätzigen wird berichtet, Jesus berührt ihn und sagt, ich will, sei rein. Und hier sagt er aber, geht zu den Priestern und lasst euch untersuchen. Von Heilung noch keine Spur. Hier muss erstmal eine Aktion passieren. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den wir mitnehmen sollten. Manchmal müssen wir erst, ich habe das mal in der Predigt gehört, da nannte der es Schritte im Glauben wagen. Das ist so ein bisschen so wie, man kann nicht wissen, ob das Wasser einen trägt, wenn man den Schritt aufs Wasser nicht geht. Logisch, ne? Kann natürlich sagen, okay, das Wasser wird mich schon halten und tragen und so. Aber ich bleib mal im Boot, ich will ja jetzt nicht zu viel wagen. Dann weiß man es nicht. Dann glaubt man es vielleicht, dass es möglich wäre, aber wenn man glaubt, dass es möglich wäre, ist das niemals so stark, als wenn man es erfahren hat. Dass etwas trägt, was eigentlich von Natur aus gar nicht tragen kann. Und da wird's spannend, weil sonst bleibt das ja alles im Bereich des möglich, vielleicht, naja, Jesus wird's geben, vielleicht kommt man auch zum Vater durch ihn. Ne? Das sind alles Spekulationen, aber damit kann man nicht leben. Und im Leben gibt es Situationen, wo man manchmal aufgefordert ist, einen Schritt aus Wasser zu gehen. Oder eben ganz nüchtern, das ist ja jetzt nicht, geht aufs Wasser, seht, dass es euch trägt, sondern hier steht nur, geht zu den Priestern und lasst euch untersuchen. So. Da fällt mir eine Geschichte ein, da gab es mal einen syrischen Hauptmann, der hieß Naaman. Das ist im 2. Könige 5, wer das gerne mal nachlesen will, ganz, ganz interessante Geschichte. Dieser Naaman war nämlich aussätzig geworden, auch wieder der Aussatz, alles eine Linie irgendwo. Und keiner im syrischen Königreich konnte ihm helfen. Und da war eine Dienerin, die man aus Israel verschleppt hatte dort, die hat gesagt, wenn dieser Naaman doch nur zu einem Propheten zu uns nach Israel gehen würde, so würde er heil. Das hört der syrische König, dem der Hauptmann sehr wichtig ist, weil dieser ihm zu großen Siegen verholfen hat, und sagt zu Naaman, ja, geh doch mal hin, mach doch mal. Der zieht los mit 70 Zentner Silber, 70 Kilo Gold, also leg mich jetzt nicht besonders fest, also vielleicht so in der Größenordnung, eine Menge Festgewänder, Esel, was weiß ich, im ganzen Heer, und zieht nach Israel. Und als er in die Nähe von, das war Elia, ne? Elia war es, der Prophet. Ich hoffe, dass ihr das bestätigen könnt, sonst müsste ich jetzt nochmal eben gucken. Elia, ne? So. Als er eben nach Israel kommt, weiß Elia schon, da nähert sich Naaman, schickt einen Boten zu dem, und lässt ihm ausrichten, tauche 7-mal in den Jordan. Und Naaman ist völlig empört, regt sich tierisch auf und sagt, hey, hallo, habe ich nicht in Syrien große Gewässer mit sauberem Wasser genug, wo ich 100-mal eintauchen könnte? Und hier kommt ein Bote, ja. Ich dachte, jetzt kommt der Prophet, hält die Hände über mich, winkt ein bisschen oder beschwört irgendwas und ich werde rein. Ja, so hat er sich vorgestellt. Und er ist so zornig und empört, dass er eigentlich schon wieder losziehen will und nur sein Diener beschwört ihn und sagt, naja, hätte der jetzt was Großes von dir verlangt, dann hättest du es doch auch getan. Aber er verlangt doch etwas relativ Einfaches. Warum tust du es jetzt nicht? Nach einigem Gemurre und hin und her zieht er tatsächlich zum Jordan, taucht 7-mal unter und siehe da, dieser Aussatz verschwindet. Jetzt ist die Frage, wie sieht es mit dir aus? Bist du auch einer, der sagt, okay, wenn du dich mal aufgemacht hast, das muss aber so ablaufen, der muss dann Gott beschwören, der muss die Hand auflegen, der muss, weiß ich, Salböl dabei haben, irgendwie. Also auf jeden Fall muss das was sein. Oder kann es sein, dass du empört bist, wenn du dann hörst, ja, gehe hin oder geh zum Arzt, ja, oder ne, geh zum Priester. Damals waren ja die Priester verantwortlich dafür, um zu sagen, wie schlimm der Aussatz war. Das war so ein bisschen auch die Unterscheidung lag bei denen und die waren später auch nochmal zuständig. Ob jemand tatsächlich frei war von Aussatz, das bestätigten oder besiegelten halt die Priester und so. Wie ist das mit dir, wenn es nicht so abläuft, wie du dir das vorgestellt hast? Oder wagst du auch den Schritt im Glauben? Das ist manchmal ganz einfach. Geh hin, zeig dich den Priestern. Geh, lass dich untersuchen. Und das Verrückte ist ja, und während sie gingen, wurden sie gesund. Während sie gingen. Sie nahmen das an, sie glaubten dem, wagten die Schritte im Glauben und während sie gingen, wurden sie gesund. Also das ist schon mal echt stark, finde ich. Unterwegs kannst du manchmal nur gesund werden. Nicht immer dann, wenn es dir gerade in den Kram passt. Nicht immer dann, wenn du denkst, da hat jetzt ein gesalbter Mann oder eine gesalbte Frau gebetet, die hat die Gabe und jetzt muss es auch sein. Manchmal erst nach einigen Schritten. So, und jetzt die eigentliche Geschichte ist ja, dass einer zurückkommt. Einer aus der Gruppe kam zurück. Von 10 Leuten, das ist jetzt mal rein mathematisch 10%. Könnte man jetzt sagen, 90% bleiben in der Welt oder irgendwo anders hängen. 10% zu Jesus. Oder zu Gott, so ein bisschen wie mit dem Zehnten. Ne? 90% ist so für die Welt, für das Normale, was wir so ne, brauchen, möchten, machen. 10% für Gott ist auch so eine gute Empfehlung eigentlich. So sollte es sein. Und der eine, der preist laut Gott. Laut preist er Gott. Der steckt das auch nicht irgendwo tief in sich rein und posaunt es heraus. Der ist überglücklich. Und er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Heißt, er erkennt Jesus als den Besonderen an. Als den, durch den etwas Außergewöhnliches, Wunderbares passiert ist. Jetzt war das ein Samaritaner. Ein Samaritaner, was heißt denn Samaritaner? Samaria, das ist ja, wenn ihr nochmal überlegt, ich habe ja eben gesagt, dieses andere Gebiet zwischen Galiläa und Samaria war ja dieses Grenzgebiet, aber Samaria war ja nicht unbedingt dazugehörig. Man muss jetzt wissen, Samaria war dieses Gebiet, wo damals der assyrische König Völker angesiedelt hat, nachdem der Israeliten weggeschleppt hat in die babylonische Gefangenschaft, hat er da andere Völker einfach hingeschickt. Und die lebten da. Und wenn man mal so ein bisschen da reinliest, dann wird es einem schon gruselig, was die für Traditionen hatten. Also da waren welche bei, die ihre Söhne dann verbrannten, irgend so einem Gott da oder so einem Götzen zum Opfer brachten und lauter so scheußliche Sachen. Und es war ein Volk, die irgendwann gemerkt haben, so ganz können sie ihre ganzen komischen Rituale auch nicht durchführen, weil es wurde eine Begebenheit berichtet, wo Löwen ins Land kamen und immer mehr Leute angriffen und auch töteten. Woraufhin dann dem assyrischen König gesagt wurde, ja, dort in diesem Gebiet lebten ja Menschen, die dem einen Gott dienten. Und dann hat er, klug wie er ist, so einen Priester dahin geschickt von den Gefangenen und hat die mal gelehrt, auch diesen Gott zu verehren. Und dann ist das passiert. Samaria war der Ort, da wurden diese ganzen üblen Götzendienste gemacht. Aber unter anderem wurde auch diesem Gott da, diesem einen Herrn gedient. So. Also das nahm man noch so mit, noch so obendrauf, schad ja nichts. Ja. Und das war Samaria, ein Sammelsurium verschiedener Völker mit verschiedenen Riten, Aberglauben und mystischen, komischen Sachen, Götzendiensten, aber auch so ein bisschen noch diesem Gott dienen. Und dieser Samariter, dieser Mann aus Samaria, ist jetzt nichts weiter berichtet, kommt zurück, fällt nieder und gibt Jesus und Gott die Ehre. Wow. Also wer das mit dem Samaritaner mal lesen will, das ist in 2. Könige 17, Abvers 25. Kann man sich auch mal durchlesen bei Gelegenheit. Jetzt kommt der eigentliche Vers hier, auch zu dem Anspiel nochmal. Warum sind denn nicht auch die anderen zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben? Wo ist denn die Dankbarkeit der anderen geblieben? Klar, werden viele Segenspakete gepackt und viele Bitten gehen an Gott und werden auch tatsächlich beantwortet. Und es geschehen auch Sachen. Und interessanterweise muss man dafür nicht zu Jesus gehören. Manchmal muss man noch nicht so richtig an Gott glauben, aber sich an Gott wenden, schafft eine Reaktion. Jesus rufen wird etwas bewegen. Es geschieht etwas. Wieso fragt Jesus das? Ist das eine rhetorische Frage? Warum sind denn nicht auch die anderen zurückgekommen? 10 habe ich gesund gemacht. Nur einer ist jetzt hier. Wo sind die 9 anderen? Warum sind sie nicht zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, wie dieser Fremde hier? Ich denke mir, es muss ganz schön traurig sein zu wissen, dass selbst wenn Menschen die Erfahrung gemacht haben, Jesus ist was Besonderes. Jesus kann erlösen, Jesus kann heilen, Jesus kann Dinge bewegen, die keiner bewegen kann, die natürlich, medizinisch, physikalisch gar nicht möglich sind. Es ist schon bitter, wenn man weiß, trotzdem kommen nur wenige zurück, werfen sich vor Jesus nieder, bildlich gesehen, sagen, okay Jesus, ich akzeptiere dich als Herrn. Du sagst jetzt, wo es lang geht. Ich will dir folgen. Aber es kann auch sein, und da muss ich nochmal so einen kleinen Exkurs machen, dass es damit zusammenhängt, dass diese Leute vielleicht noch zu sehr in den alten Traditionen verhaftet waren. Ich will das jetzt nicht als Vorwurf sagen, ich will nur meinen, das kann ja auch passieren, denn ihr glaubt gar nicht, was alles nötig war für einen, der aussätzig war, bis er dann wieder als rein von den Priestern anerkannt wurde. Ich beleuchte nur mal kurz das Ritual, welches nach einem, der Aussatz hatte, für den ablaufen muss, wenn er zum Priester kommt. Wenn er denn von dem Priester als nicht mehr aussätzig anerkannt ist oder befunden wird, dann werden erstmal 2 Vögel geopfert, einer davon geschlachtet, einer wird freigelassen. Dann gibt es eine Waschung, eine Entfernung aller Haare, die Haare werden geschoren von dem ganzen Mann oder der ganzen Frau. 7 Tage wird er außerhalb seines Zeltes wohnen müssen. Er darf zwar schon ins Lager, muss aber noch außerhalb seines Zeltes wohnen. Danach passiert nochmal eine Waschung, nochmal werden die Haare geschoren. Und jetzt kommen die Wiedergutmachungsopfer. Dafür nimmt man ein junges Schaf, völlig fehlerfrei. Das wird geschlachtet, da wird dann eine Salbung auch noch durchgeführt mit Öl. Das heißt eine Art Ölung, die soll bewirken, dass zwischen Mensch und Gott wieder alles ins Reine gebracht wird. Als nächstes gibt es ein Sühneopfer, dazu braucht man ein fehlerfreies Schaf, auch ein einjähriges. Das ist damit der Makel, der an einem gehaftet hat, weil man ja aussätzig war, damit aufgehoben wird. Und last but not least gibt es ein Brandopfer, das ist auch wieder ein zweites junges Schafböckchen, völlig fehlerfrei. Das wird dann zusammen mit dem Speiseopfer, das sind dann mindestens 1,5 Kilo Mehl und nochmal mehr als 1/2 Liter Öl, verbrannt. Und dann ist er wieder dabei. Ein ziemlich aufwendiges Ritual. Es hat mich schon ein bisschen Mühe gekostet, erstmal da durchzusteigen. Das steht hier im Levitikus, also im 3. Mose, ich kann euch sagen, 3. Mose, 13, ab Vers 45. Wer Lust hat, darf sich das gerne mal durchlesen, müsste aber nicht. Weil, ja, das ist das alte Ritual, das ist das alte Testament. So lief das. Ich meine, da hatten die richtig viel zu tun, die Priester, aber auch Menschen, die jetzt eben mit diesem Aussatz zu tun haben. Ich meine, klar, logischerweise. Aber hier passiert eigentlich ja schon genau dieser Bruch. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Menschen in ihrem Ritual noch drin gesteckt haben. Jesus hat gesagt, geht zu den Priestern, zeigt euch ihnen, ja. Und im Grunde kann man jetzt sicher vorstellen, dass dieses Ritual losging. So, diese 2 Tauben, Waschung, Scheren der Haare, dann die 2 Schafböcke, dann das Schaf, Sühneopfer, Speisopfer, bla bla bla. So da drin, ja, da ist doch gar keine Zeit noch, zu Jesus zurückzukommen. Wann soll denn das passieren? Meine Vermutung ist jetzt einfach, der aus Samaria, der hat zwar auch so irgendwie mit diesem Gott zu tun gehabt, aber der hat ja von diesen ganzen Vorschriften nichts gewusst. Samaria war ja von den Israeliten so als dieses Gebiet gesehen, die sind ja unrein. Also das ist ja kultisch gesehen überhaupt keine Diskussion gewesen. Mit denen wollten die auch überhaupt nichts zu tun haben. Mit dem haben die auch fast nicht, ich glaube noch nicht mal gegessen, ja, wenn überhaupt geredet. Ja, das merkt man immer so an so kleinen Geschichten, die da noch zwischenkommen. Die Frau am Jakobsbrunnen, die Samaritanerin und so weiter. Vielleicht ist das der Grund. Der Samariter, der Fremde, der hatte gar kein Problem mit. Der hat erkannt, hier ist ein Mensch, der ist besonders. Hier ist die Brücke zu Gott. Hier hat Gott durch Jesus Heilung geschenkt. Und jetzt gibt er ihm die Ehre und akzeptiert diesen als Herrn. Die anderen, nur eine Vermutung, sind noch in ihren Ritualen gefangen. Und das kann uns auch passieren. Da müssen auch wir immer mal aufpassen, ob wir uns noch irgendwo in Ritualen gefangen nehmen lassen. Weil wir denken, ja, das muss doch so sein. Das hat doch Gott selber so gesagt. Ja, aber hier ist jetzt Jesus. Und Jesus gibt eine neue Anweisung. Und deswegen kann man, auch wenn man diese Anweisung letztendlich vielleicht hinterher befolgt, oder in dem Moment waren die auf dem Weg, sie zu befolgen, aber wenn man merkt, man ist gesund geworden, man ist heil geworden, frei, mutig, erlöst. Und muss man doch eigentlich zu diesem Jesus zurückkommen? Denkt man so. Also sollte uns es niemals hindern, Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, gute Erfahrungen mit Jesus zu machen. Auch Rituale nicht. Auch alte Traditionen. Die können sogar christlich sein. Also christlich gibt es eine Menge Traditionen, die lohnt es sich durchaus zu hinterfragen. Halten wir uns an dieses Wort. Halten wir uns daran, dass Jesus gesagt hat, siehe, das Alte ist vergangen. Dieses alte Testament hat so lange gegolten, bis Jesus das vollkommene Opfer war. Wir brauchen keine fehlerfreien Opfer mehr aus der Tierwelt. Wir haben ein fehlerfreies Opfer, das heißt Jesus Christus, der gesagt hat, ein für alle Mal habe ich durch mein Opfer, was ich gegeben habe, und es hat Blut gekostet, durch dieses Blut alle Schuld und alle Krankheit getragen. Allen Menschen die Chance eröffnet, zu Gott, unserem Vater, zu kommen. Lasst uns unser Gebet so sein, dass Menschen, die Erfahrung mit Jesus machen, auch zu ihm zurückkommen, ihm vertrauen lernen, ihm lernen, ihr Leben anzuvertrauen, um sich letztendlich retten zu lassen. Jesus lässt sich rufen, Er wird sich erbarmen. Gott ist bereit. Bist du bereit?